Skoliosehilfe, der Podcast für alle Skoliose-Betroffenen und ihre Familien. Von und mit Conny Pollack. Hallo und schön, dass du wieder zuhörst. Ja, bevor wir in die nächste Folge so richtig reinstarten, möchte ich dich gerne noch auf ein Event aufmerksam machen, das im April 2024 stattfinden wird. Und zwar wollen sich viele Skoliose-Betroffene, aber auch Angehörige zum Thema idiopathische Skoliose weiterbilden. Und falls du auch zu dieser Gruppe gehörst, dann möchte ich dich recht herzlich einladen zum Skoliose-Experten-Vortrag bei München. Es freut mich unfassbar, dass ich gleich 3 Skoliose-Experten dazu begeistern konnte, hier Vorträge zu halten. Und ja, wenn du dir jetzt denkst, Conny, wo finde ich jetzt die ganzen Infos dazu, das interessiert mich, dann gehe einfach auf skoliosehilfe.com beziehungsweise gehe in die Beschreibung dieser Podcast-Folge. Dort findest du einen Link mit allen weiteren Informationen. Sollten noch Fragen offen bleiben, kannst du dich natürlich jederzeit bei mir melden und es würde mich wahnsinnig freuen, wenn wir uns dann ja live und in Farbe vielleicht schon bald beim Expertenvortrag am 23. April sehen. Alles Liebe und jetzt ganz, ganz viel Spaß mit der Podcast-Folge. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Skoliosehilfe-Podcast-Folge. Heute habe ich eine Skoliose-Betroffene zu Gast, die liebe Carla. Herzlich willkommen.
Hallo Conny.
Ja, schön, dass du da bist und deine Geschichte mit uns teilst. Es ist ja vielleicht nicht ganz so einfach. Du hast eine 9 Monate alte Tochter zu Hause, hast du mir jetzt auch gerade erzählt. Also danke, dass du das organisiert hast, dass es heute hier klappt.
Ja, danke für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich heute dabei bin.
Ja, sehr, sehr gerne. Ich hätte gesagt, wir starten einfach mal rein. Mhm. Wer bist du? Wie geht's dir? Und seit wann begleitet dich deine Skoliose?
Ja, gerne. Also ich bin die Carla. Ich lebe in Wien tatsächlich. Ich komme ursprünglich aus Essen. Und dann übers Studium hat mich der Weg nach Wien verschlagen. Und ich bin heute ja sehr glücklich, habe eine 9 Monate alte Tochter. Aber wir beginnen jetzt mal in 2003. Da wurde meine Skoliose diagnostiziert und da hat meine Skoliose-Geschichte angefangen. Ziemlich spät. Ich war dann schon 15 Jahre alt. Mhm. Also bis ich 15 war, hatte ich eigentlich eine unbeschwerte Kindheit und war ein ganz glückliches, offenes Mädchen. Und irgendwie habe ich dann aber schon so gemerkt in meiner Pubertät, die auch echt recht spät gestartet ist, dass ich, also irgendwas war bei mir so nicht ganz gerade. Also die Hosenbeine, da war eines länger und das andere kürzer und der Rucksack hat komisch gesessen. Und auch wenn ich auf der Schulbank mich angelehnt habe, das hat sich irgendwie komisch angefühlt. Mhm. Ich habe das aber nie mit wem geteilt und das habe ich halt so festgestellt. Und ja, dann dachte ich mir, ja, ist halt so.
Und denkt man auch nicht weiter drüber nach, glaube ich, oder? Als 15-Jährige, ja.
Ganz genau, genau. Und ja, und dann waren wir aber mal eines Sommers, da war ich dann schon 15, schwimmen mit Familienfreunden. Und da hat dann die Mama gesagt zu meiner Mama, bei der Carla, da stimmt irgendwas nicht. Das schaut irgendwie schief aus. Geht doch mal zum Orthopäden. Mhm. Und dann hat meine Mama mich dann zum Orthopäden geschickt und dann war der Schreck groß. Also dann waren wir aus allen, Wolken, aber im negativen Bereich, weil eben diese Diagnose Skoliose, das hat uns total getroffen. Wir haben das überhaupt nicht vorher gekannt oder irgendwie erahnt, überhaupt nicht. Und die Skoliose gab es auch in unserer Familie nicht. Mhm. Also es war was komplett Neues für uns. Und ja, der Arzt hat dann, das war jetzt irgendein Orthopäde, das war gar kein Spezialist, sondern ein allgemeiner Orthopäde. Der hat dann gleich auch mal so diese, ja, also uns irgendwie ins Gewissen geredet, wie konnte man das nicht früher erkennen und jetzt ist es ja schon viel zu spät und ich bin 15 und da kann man ja jetzt nicht mehr viel machen. Der Zug sei jetzt sozusagen auch schon abgefahren.
Boah.
Und ich müsste, also das war dann wirklich, ja, meine Mutter und ich, wir saßen dann da und von heute auf morgen hat sich unsere komplette Welt verändert. Und ja, ich war dann mitten in der Pubertät und das hat mich sehr stark getroffen. Und ja, dann ging es aber ziemlich schnell dann schon mit dann doch Korsett und Physio. Also das war dann, okay, jetzt keine Zeit mehr verlieren. Wir holen jetzt noch raus, was geht. Okay. Auch wenn halt nicht mehr viel zu tun ist.
Ja, wie viel Grad hattest du damals?
Da hatte ich dann ich glaube, so 36 Grad. Also unter 40 Grad war es dann noch. Mhm.
Und hattest du den größeren Bogen oben in der Brustwirbelsäule oder in der Lendenwirbelsäule oder einen, so einen langgezogenen?
Einen großen in der Brustwirbelsäule und dann rechts konkav oder konvex.
Normalerweise ist es rechts konvex.
Rechts konvex, genau.
Also thorakal rechts konvex. Und hattest du so einen kleinen Ausgleichsbogen dann in der Lendenwirbelsäule auch?
Genau, oder? Genau, so einen kleinen, aber der war auch so ungefähr 20 Grad. Der war nur ganz klein, okay. Das hat man auch nicht gesehen. Und ich hatte zu dem Zeitpunkt aber auch schon einen recht ausgeprägten Rippenbuckel. Ja, und so hat das halt auch diese Familienfreundin dann gesehen, dass ich habe dann schon schief ausgeschaut. Nur man selbst hat ja keine Augen im Kopf und also ich selbst habe das nicht sehen können. Und in dem Alter zeigt man sich ja jetzt auch nicht überwiegend nackt vor seinen Eltern. Also das ist so generell dieses Problem. Man ist dann echt, also eher so zurückgezogen, hat mit seiner Pubertät zu tun und ja, nicht so freizügig. Ja. Und dann habe ich eben dieses Korsett bekommen und das war dann für mich also wirklich ganz schlimm. Es war also wirklich, ich habe gedacht, nein, das ziehe ich nicht an, das geht gar nicht. Das ist so ein Plastikpanzer. Das ist ja, da kann ich ja nichts mehr machen, ne, mit dem Ding. Und dann bin ich aber, weil ich bin ein recht sportlicher Typ, zu Physio bin ich immer gegangen und das war auch in Ordnung für mich. Da habe ich dann halt Physio gemacht, ganz normal, aber auch nicht auf Skoliose spezialisiert.
Okay, nur quasi normale Krankengymnastik, sage ich mal.
Ganz genau, okay, genau. So Bauchmuskelübungen und Rückenübungen. Und ja, also ich bin da, wo ich herkomme, da gab es dann wahrscheinlich keinen Skoliose-Experten, sonst wäre ich da vielleicht dann eher noch zu den Experten gegangen, aber da gab es nicht viel. Mhm. Ja, und dann hat sich aber nicht viel getan bei mir so, auch so psychologisch nicht. Das ist dann bei mir nicht angekommen, dass ich jetzt Skoliose habe und dafür was tun muss. Und dann ein halbes Jahr später sind wir dann nochmal zum selben Orthopäden gegangen und der hat dann festgestellt, ups, wir sind da schon jetzt auf über 40 Grad und es wird jetzt rasant schlechter. Und der hat mich dann nochmal ermahnt und gesagt, gut, ich sehe auch an deinem Korsett, du trägst es nicht und du musst es tragen, weil sonst landest du im Endeffekt im Rollstuhl. Und hat dann wirklich alles sehr dramatisch dargestellt. Das war dann auch für mich ziemlich hart. Also leider hat er mich da überhaupt nicht abgeholt. Er war überhaupt nicht sensibel oder feinfühlig, sondern hat dann ziemlich drastisch mir jetzt eigentlich Angst gemacht, was meine Zukunft betrifft.
Und ich sag dir ehrlich, wenn ich sowas höre, ach, ich krieg da immer so eine innerliche Wut, ja. Weil auf der einen Seite, ich glaube, man macht sich ja als Elternteil dann sowieso immer diese Vorwürfe, was du am Anfang erzählt hast, ja, mit diesem, ja, und warum haben sie es nicht früher bemerkt und so weiter. Und dann kriegt man das so vom Arzt auch nochmal rein, ja. Und also ganz ob die Situation nicht eh schon, ich sag jetzt mal, schlimm genug wäre, ja. Und dann diese Aussagen mit, ja, wenn du das und dieses Drohen immer mit solchen Sachen, finde ich. Na, ich finde das immer so schlimm. Ach.
Ja, es ist auch, also es ist sicher nicht der richtige Weg und es wirkt ja auch nicht das Richtige. Also ich war weder motiviert danach, dass ich jetzt sage, okay, super, jetzt Korsett, noch war ich irgendwie positiv gestimmt auf das Ganze, sondern ich hatte halt eher Angst, totale Angst und war auch irgendwie in so einer Stockstarre und habe nur gedacht, gut, jetzt muss ich da rein und mein Leben ist jetzt vorbei, wirklich. Also das war so gefühlt ganz, ganz schlimm für mich. Aber ab dem Zeitpunkt habe ich es dann halt tragen müssen und meine Eltern waren dann auch sehr hinterher. Und ja, aber ich habe es dann halt nachts auch ausgezogen vor Schmerzen. Also es tat mir richtig weh. Ich hatte dann auch so auf der Seite, da wo der Rippenbuckel war, so eine raue, offene Stelle. Das hat mich da so richtig verletzt. Offen. Also das, ja genau, das war dann ganz rau und offen. Und also das hat da nicht gestimmt.
Nein, das sollte wirklich nicht sein. Ja. Dass man ein bisschen gerötet hat, dass sich die Haut da vielleicht über Jahre, wenn man Korsette wirklich jahrelang trägt, dass die Haut sich natürlich auch ein bisschen, sage ich mal, da verändert und man die jetzt dann pflegen muss. Ja, aber wenn das eine offene Stelle ist, also das hat bei einem Korsett nichts zu suchen. Ja.
Nein, also das war sicher nicht richtig. Und ja, also es war eine harte Zeit und es sind wirklich viele, viele Tränen geflossen, also bei mir und bei meinen Eltern. Genau, also meine Eltern waren ja auch mega verzweifelt. Die konnten mich ja auch nicht 24 Stunden beobachten. Und ich sollte es ja tatsächlich auch 23 Stunden tragen, dann nur ablegen zum Sport und zum Waschen. Und das haben sie nicht kontrollieren können. Und ich habe mich nachts dann eben dann halt ausgezogen, vor Schmerz im Grunde genommen. Ja, und dann, es war aber so in Ordnung für mich, habe dann irgendwie damit leben können, habe mich aber auch leider sehr zurückgezogen. Also ich war dann viel zu Hause, weil ich, ja, nach der Schule habe ich gedacht, gut, ich musste nach Hause, weil was kann ich schon machen mit dem Ding, ne? Also ich war auch leider nicht sehr selbstbewusst und das war alles für mich Neuland und ich habe mich sehr alleine gefühlt. Ich kannte niemanden, der das Skoliose hatte oder ein Korsett.
Ich wollte dich gerade fragen, kanntest du eigentlich jemand anderen dann zu dem Zeitpunkt auch nicht, oder?
Genau, leider nicht. Mhm. Und das lief dann halt auch 2 Jahre so, da war ich ja dann 15 und bis ich mit 17 bin ich dann nach Bad Sobernheim gekommen.
Ah, ja. Mhm.
Genau, und dann hat sich meine Welt komplett verändert und ja, also ich habe das Bad Sobernheim, das hat mir so gut getan. Ich habe da so viele nette Leute kennengelernt. Und halt auch gesehen, ich bin nicht alleine und es haben viele normale, lustige, tolle Menschen, haben auch Skoliose und müssen auch dieses Korsett tragen und gehen auch offen damit um. Das war für mich dann halt auch so, ich habe es immer versucht zu verstecken und wollte mich damit überhaupt nicht identifizieren.
Ja.
Und dann war es so, okay, gut, damit kann man offen umgehen und es ist total okay und ja, man kann da was dagegen machen und es ist, die Welt ist, geht nicht unter mit Skoliose.
Ja, ganz ja. Ein großer mentaler Aspekt, diese Reha.
Ganz genau,
nämlich
ganz genau.
Genau, wenn man eben in die Spezialkliniken fährt, dass man natürlich nicht nur wirklich skoliose-spezifisches Therapieangebot dann dort rund um die Uhr quasi hat, sondern natürlich auch der Austausch mit den anderen, super wichtig, ja.
Genau, genau. Und diese psychologische Betreuung auch, also das hatte ich davor auch nicht, ne? Damals war das... Heute gibt es andere Möglichkeiten, aber damals gab es nicht den Austausch mit Gleichgesinnten oder, also wir haben auch nicht danach gesucht, aber mir kam es vor, das gab es nicht. Es wurde uns von den Ärzten nicht angeboten und ich hätte auf jeden Fall so eine Selbsthilfegruppe gebraucht. Mhm. Eben diesen Austausch mit Gleichgesinnten, Gleichaltrigen und wo man einfach reden kann und ja, aber das gibt es heute mehr und das finde ich auch total schön und super und ja, deshalb wichtig, dass man sich da austauscht. Ja. Für die eigene Seele eben.
Auf jeden genau. Fall. Ja, sag mal, hattest du denn eigentlich eine Kopfwinkelkorrektur im Korsett oder hat das dann noch gewirkt?
Ja, gute Frage. Also es hat sich nicht mehr verbessert dann, aber man hat zumindest geschafft, dass es nicht schlechter geworden ist.
Ah, ja. Okay.
Also ich habe es ja dann ganz brav getragen und ja, mit sehr viel seelischem Schmerz, aber ich habe es und körperlichem Schmerz auch, aber ich habe es getragen und man hat es geschafft, dass es nicht schlechter geworden ist. Aber auf diesen 47 Grad bin ich dann auch stecken geblieben sozusagen. Also ja, die Kur hat mir gut getan, vor allen Dingen eben auch seelisch und ein bisschen verbessert hat sich's auch optisch, aber da hat man jetzt nicht so viel mehr rausholen können. Ich war dann halt auch schon 17 und es war dann halt einfach so zeitlich verpasst, die Chance, aber ja, einfach mega wichtig für mich, für mein Wohlbefinden und ja. Und dann tatsächlich habe ich das auch wirklich für mich mit 17 dann so akzeptiert, ich habe diese Krankheit, aber das bin nicht ich und ich kann was dagegen tun. Und ja, das Leben geht weiter und kann auch wunderschön sein mit Skoliose.
Genau, ja, ich wollte gerade sagen, war das dann so, genau. Ich sage jetzt mal, was ja oft dann so passiert, dieses Yes, okay, ich brauche das Korsett endlich nicht mehr, keine Therapie mehr, ich lebe mein Leben, ja, ich mache immer so ein bisschen Rückenübungen, aber ich lebe mein Leben. War das so bei dir,
diese Befreiung? Ganz genau. Dann bin ich, ja, ich habe es mit 19 dann noch getragen und dann mit dem Abi sozusagen, okay, gut, ich darf es jetzt ablegen, ich bin ausgewachsen und ja, hallo, neues Ich sozusagen. Mhm. Und das ist tatsächlich, bin ich dann ins Ausland gegangen, nach Amerika als Au-pair. Und da war das so für mich wie, ja, okay, gut, das Korsett bleibt zu Hause, dort kennt mich keiner, dort weiß keiner, dass ich Skoliose habe. Und da lasse ich das ganze Thema mal in Deutschland und habe damit nichts mehr zu tun. So war das gefühlt. Außer also dieser Rippenbuckel, der hat mich ja immer begleitet und man hat es mir, wenn man es wusste, hat man es sofort gesehen. Mhm. Aber jemand, der halt da nicht drauf achtet, dem ist es auch nicht aufgefallen. Mhm.
Okay, also ja, du sagst, du hast quasi schon diese dreidimensionale Komponente stärker ausgeprägt, aber natürlich jemand, der da nicht das Auge drauf hat, ganz klar, ja, das fällt uns Skolis vielleicht auf, wenn irgendjemand vor uns geht und man sich denkt so, könnte vielleicht sein, aber wenn man da ja das Auge und die Wahrnehmung gar nicht hat, dann sieht man das ja gar
Genau. Und ich habe mich auch immer recht versteckt, also ich habe gerne weite Kleidung getragen, schwarz, das war meine Schwarzwahl. Super.
Du sitzt in einem beigen Pulli vor mir, möchte ich nur kurz erwähnen für die Zuhörerinnen.
Genau. Ganz genau. Ja, ja, so war das. Und Streifen oder sowas habe ich dann auch nicht getragen. Das war ganz schlimm. Also da hätte man sofort gesehen, da stimmt was nicht mit mir. Ja, und dann, genau, da war ich in Amerika und dann habe ich das Thema für mich ganz zugemacht, in eine Box und weggeschoben. Und danach bin ich nach Wien gezogen tatsächlich und habe da auch wirklich von 2007 bis jetzt 2018 super damit gelebt, viel eben Sport gemacht. Mir ging es jetzt, also ich habe die Skoliose nie gespürt, ich hatte keine Schmerzen. Mhm. Habe dann aber gemerkt, so je älter ich wurde, desto schlimmer wurde es am Abend, wenn ich jetzt lange unterwegs war, lang gestanden bin, dass ich dann so Rückenschmerzen bekommen habe. Und dann wusste ich aber nicht, sind das jetzt die Skoliose-Schmerzen oder sind das einfach nur so Erschöpfungsrückenschmerzen? Das wusste ich irgendwie nicht. Aber das gehörte so zu meiner Realität, zum Alltag und das war so normal. Da habe ich mich dann auch schon dran gewöhnt. Und dann hat sich aber tatsächlich alles dann nochmal geändert, als ich dann 30 wurde. Da habe ich nämlich zufälligerweise eine Gürtelrose bekommen. Und das war sehr schmerzhaft. Und da habe ich gedacht, ja, hallo, das ist jetzt meine Skoliose. Also ich habe jetzt super viele Jahre, 11 Jahre genau, ohne das Thema im Kopf und körperlich damit gelebt. Aber jetzt bin ich 30 und jetzt kommt's. Und dann hat mich auch mal noch mal wieder so meine Vergangenheit total eingeholt. Also das war dann wie so eine riesige Welle, die dann über mich geschwappt ist. Und so, okay, gut, das Thema Skoliose war dann wieder da. Und ich muss jetzt ganz schnell was tun. Und tatsächlich bin ich dann zum Arzt gegangen, der dann halt eben diese Gürtelrose diagnostiziert hat und habe dann aber trotzdem gesagt, gut, dass die Schmerzen sind jetzt nicht von der Skoliose, das ist Gürtelrose bedingt, weil das waren so ausstrahlende Schmerzen in die Beine und da habe ich gedacht, da ist jetzt was mit meiner Wirbelsäule. War es dann eben zum Glück nicht, aber ich bin dann eben zum Orthopäden und der hat dann auch mir gesagt, gut, ja, ich habe jetzt eine Skoliose an die 50 Grad und ob ich nicht über das Thema OP nachdenken möchte oder ob mir das nicht vorher schon mal über den Weg gelaufen ist. Ja, und dann stand ich da wieder und habe gesagt, ja, das Thema ist mir schon oft über den Weg gekommen und eigentlich, ja, seit ich 15 beziehungsweise 17 war, weil wenn man dann mal über 40 Grad ist, dann ist ja quasi die OP, also man, ja, dann kriegt man nicht eine Empfehlung, aber dann wird einem das Thema ja nahegelegt, dass es einen treffen könnte und ob man nicht drüber nachdenken möchte. Ja, und dann habe ich gedacht, gut, jetzt muss ich das alles anders machen. Jetzt möchte ich das alles nicht mehr verdrängen. Jetzt bin ich erwachsen und kann das Thema nochmal neu angehen. Ja, und das habe ich dann auch getan. Dann habe ich mich wirklich ein Jahr intensiv damit beschäftigt, soll ich mich jetzt operieren lassen oder nicht. Und ja, jetzt war es dann auch so, ich wusste, das liegt jetzt in meinen Händen. Das sind jetzt nicht meine Eltern, die für mich entscheiden. Weil damals meine Eltern haben gesagt so, nee, OP, nee, weil ich war so ein Grenzfall und da haben sie, es war jetzt nicht so, Kind muss unbedingt operiert werden oder nein, sondern das war so, sie können, ja, so eine relative OP-Indikation. Dann haben meine Eltern einfach gesagt so, nee, machen wir nicht, das ist uns zu viel, viel zu heikel. Das wollen wir auch nicht für unsere Tochter entscheiden. Und ja, tatsächlich als 30-Jährige habe ich mich dann nach viel Recherche und dann war ich auch in so einer Selbsthilfegruppe und habe versucht, da noch den Kontakt zu anderen zu suchen. Habe mich dann dazu entschlossen, mich operieren zu lassen. Mhm. Ja, und das war eine sehr, sehr, sehr gute Entscheidung für mich und mein Leben. Also ich lebe jetzt sehr, sehr gut damit. Durch die OP konnte meine Wirbelsäule auch eigentlich komplett begradigt werden.
Okay, erzähl uns ein bisschen mehr, wo warst du? Welche Experten hast du da konsultiert? Von wo bist du versteift?
Ja, ich bin dann ja eigentlich überall hingelaufen, auch nach Deutschland. Ich war dann in Vogtereuth in der Schönklinik.
Ah ja. Mhm.
Und habe mir da bei den Experten dann die Meinung eingeholt. Und dann war ich, glaube ich, bei 4, 5 verschiedenen Orthopäden in Wien. Unter anderem war ich auch in Speising. Mhm. Und dann habe ich mich dazu entschlossen, mich vom Herrn Dr. Alp operieren zu lassen in Wien. Der hat damals im Hanusch-Krankenhaus operiert, weil der einfach sehr viel Expertise mitgebracht hat und ja, da habe ich mich sehr gut aufgehoben gefühlt und ja, das hat dann alles, dieser Prozess hat ein Jahr gedauert, also von 2018 bis 2019 und dann wurde ich im Jänner 2019 operiert.
Und war es bei dir so, dass man nur oben den Thorakalbogen korrigieren musste und ist unten frei oder von wo bis wo bist
ja,
du versteift?
Ja, ganz genau, ganz genau. Von TH4 bis TH12.
Mhm.
Und das Gute ist, ich habe die Halswirbelsäule noch komplett beweglich und die Lendenwirbelsäule. Und ja, ich spüre jetzt keine Einschränkungen. Ich kann alles machen und also ich mache auch alles. Von Skifahren bis Hot Pilates und ja, also alles Krafttraining, alles, was dazugehört. Und ja, der Sport hat mir immer all die Jahre geholfen, auch tatsächlich die Wirbelsäule flexibel zu halten. Deshalb konnte wahrscheinlich auch dieser gute OP-Erfolg erzielt werden, weil ich immer viel getan hatte. Das kam mir dann zugute.
Okay, also sie konnten ja, quasi wirklich also, auf, ich sage jetzt mal, unter die 10 Grad Kopf reduzieren.
Genau, genau, genau.
Ja, super. Okay, wie lange hat es gebraucht, super, bis du wieder auf den Beinen warst?
Ja, das war also ein Jahr, bis ich wieder so ich war. Ja, also es hat gedauert, bis ich so meine neue Mitte gefunden habe. Ne? Mhm. Also ich glaube, wenn man jetzt als Jugendlicher operiert wird, dann ist man da schneller durch diesen Prozess. Aber ich war eben dann schon 31 und ich habe da lang gebraucht, das zu verstehen, wo ist jetzt meine neue Mitte. Das musste sich alles irgendwie neu arrangieren. Und mein Kopf musste da auch mal mitkommen. Da passiert ja so viel. Also das ist so eine riesige OP. Und es ist halt auch, also ich weiß nicht, jeder empfindet ja seine Mitte woanders. Mhm. Aber für mich ist das so das Zentrum meines Ichs, so irgendwie im Brustbereich, so im Herzbereich. Ja. Und das ist was anderes, wenn man jetzt vielleicht an der Hand oder am Knie operiert wird, dann ist es nur so eine Extremität gefühlt halt für mich. Ne? Aber das war irgendwie so mitten im Ich und in meiner Mitte und das hat mich schon sehr getroffen und da habe ich lange gebraucht, das eben zu mich da neu zu finden.
Aber ich glaube, das Wichtigste ist das, was du auch gesagt hast, du hast dir ja viel Zeit für die Entscheidung gelassen. Ich glaube, das ist immer wichtig, dass das keine Ad-hoc-Entscheidung ist, sondern dass man sich da wirklich gut informiert und sich darüber Gedanken macht, so was ist für mich der richtige Weg, den dann auch geht und dann auch, wenn es vielleicht mal ein bisschen länger dauert, aber man steht auch mit seiner mentalen Einstellung dahinter und ich glaube, das ist einfach super wichtig. Ja,
ja, ganz genau, genau. Weil, also da war dann kein Platz mehr für Ängste oder Zweifel. Also das war so richtig, okay, ich muss mich dann dafür entscheiden. Also ich entscheide mich für etwas und ich stehe dann auch hinter meiner Entscheidung.
Genau,
das birgt natürlich Risiken, so eine OP. Und das ist wichtig, kann ich auch jedem den Tipp geben, dass man sich damit auseinandersetzt, viele Informationsquellen sucht und dann eine Entscheidung trifft, mit der man selbst leben kann. Also ja, das wäre das Ideale.
Ja, genau. Wie hast du das dann gemacht mit dem Job oder wann bist du dann wieder arbeiten gegangen?
Ja, das ich habe eine relativ kurze Pause gehabt. Ich glaube, also Jänner war die OP und im April habe ich wieder gearbeitet. Und dann habe ich aber rückwirkend, also ich habe einen sitzenden Beruf und dann habe ich schon gemerkt, so naja, das war vielleicht ein bisschen früh. Also ich war da immer so sehr ambitioniert und dachte, das geht schon und so. Aber ja, also ich kann jedem empfehlen, sich da wirklich die Zeit zu nehmen, zu heilen. Da entsteht so viel und da ist so viel Fläche, die geheilt werden muss und das braucht auch einfach seine Zeit.
Und wie sieht es bei dir von der Rotation aus? Haben Sie die Rotation auch gut korrigieren können?
Ja, das ist ganz gut geworden. Also ich habe immer noch einen leichten Rippenbuckel, aber es ist viel besser. Mhm. Also ich fühle mich auch viel, viel gerader und es ist jetzt auch echt nicht mehr so offensichtlich. Die Skoliose, deshalb, also es ist nicht nur, dass ich weiß, dass ich eine gerade Wirbelsäule habe, sondern ich fühle mich auch gerade und man sieht es mir an. Also ja, und ich bin, wie gesagt, also auch sehr, sehr glücklich einfach, dass das Optische auch korrigiert wurde. Je nachdem, also es gibt Leute ja, die haben nicht so viele Probleme damit, aber mich hat es schon sehr gestört. Also ich habe mich dann schon ziemlich versteckt gehabt, die Jahre, wo ich eben nicht operiert wurde.
Ja, es gibt doch die unterschiedlichsten Gründe, warum sich Leute, so ich sage jetzt mal primäre Gründe, es gibt ja immer so ein ganzes Bündel wahrscheinlich an Gründen, die dann für eine Entscheidung dann im Endeffekt dann ausschlaggebend sind. Aber es gibt viele unterschiedliche primäre Gründe. Also manche machen es primär wegen der Schmerzen, manche machen es aber auch primär wegen der Psyche und sagen, hey, ich möchte das einfach so nicht, ich merke, ich komme damit nicht klar und ich bin's da jetzt auch müde, ja, irgendwie da dagegen zu arbeiten. Und ich denke, dass das das ist so die besseren. Also deswegen, da gibt's, finde ich, auch kein richtig und kein falsch. Und ich kenne auch viele Skoliose-Betroffene, die vielleicht gar nicht im OP-Bereich sind, ja, die dann solche Wünsche eben äußern. Ja, da muss man natürlich gerade bei Kindern, Jugendlichen immer dann aufpassen, so, weil die ja oft dann denken, nur weil ich operiert bin, muss ich dann nichts mehr machen für meinen Rücken. Und das ist es ja nicht. Das darf man ja eben nie vergessen. Ja, also das ist immer so als die Heilung quasi, und dann ist alles schön. Ja, natürlich, deine Wirbelsäule ist dann gerade, aber man muss ja trotzdem noch was dann tun oder darf etwas tun für seinen Körper, so wie auch jeder andere Mensch. Ja. Und das ist halt super wichtig, so auch Stichwort Stabilisation von den Anschlusssegmenten, von der Versteifung und so. Also ja, super wichtiges Thema, dass du auch sagst, ja, es war jetzt vielleicht doch eben nicht nur die Schmerzen waren die Ursache, sondern auch, dass du gesagt hast, das Thema mental, mich hat das sehr mitgenommen, mich hat das sehr belastet einfach.
Ja, absolut, absolut. Und ja, das würde ich auch jedem als Tipp geben, dranbleiben. Also es ist, man eben nicht die Ärzte sagen so schön, jetzt kannst du deine Skoliose vergessen. Es ist nicht so, ja. Also es ist auch heute, ich tue was und am besten täglich. Und ja, aber ich sage immer, wahrscheinlich wäre ich nie so sportlich oder so diszipliniert auch in meinem Leben, wenn ich die Skoliose nicht hätte. Weil das hat mir schon die Disziplin beigebracht. Also man muss halt auch einfach, wenn man keine Lust hat, man muss dranbleiben.
Ja.
Und ja, also eben operiert oder nicht operiert, die Wirbelsäule muss gepflegt werden und da muss man halt eben, man muss oder darf da was für sich tun.
Ja, schön gesagt, ja, sehr schön. Ja. Die Wirbelsäule darf gepflegt werden, das war, glaube ich, der schöne Ausdruck, und den muss ich mir wirklich merken, habe ich so noch nie gehört. Ja, nein, und ich finde es unterstreicht nochmal dieses Bild so, hey, ich arbeite da jetzt nicht gegen meinen Rücken mehr, sondern ich arbeite mit ihm. Ich darf ihm pflegen, ich darf ihm hier in diesem Sinne quasi Zuneigung schenken und sagen, so, was brauchst du jetzt? Okay, ich weiß, wir brauchen ein bisschen Bewegung, wir brauchen Entspannung und so weiter und so fort. Ja. Also schön gesagt, hat mir jetzt gut gefallen. Cool. Ja, und wie ist es dir dann so ergangen? Jetzt wissen wir ja schon, du hast ein kleines Kind zu Hause. Ist es dein erstes?
Genau, ja, ist mein erstes Kind, eine Tochter habe ich. Und genau, 9 Monate alt. Und in der Schwangerschaft, das war alles überhaupt kein Problem. Ich habe auch natürlich entbunden, das war auch alles kein Problem. Die PDA hat auch gut funktioniert. Und ja, jetzt habe ich keine aktuellen Röntgenbilder, aber ich hoffe und fühle mich eigentlich gut. Ich hoffe, dass es alles so gut und gerade geblieben ist.
Okay, super. Und, das heißt, hast du dich da eigentlich auch schon vor der OP informiert, wie das eben ist, eben mit Kinderwunsch nach einer Versteifung und so weiter? Da haben ja auch viele Angst vor diesen Sachen, so, kann ich dann überhaupt noch Kinder bekommen, beziehungsweise kann ich natürlich gebären oder brauche ich dann einen Kaiserschnitt etc.? Das sind ja ganz, ganz viele Themen, die dann dastehen.
Genau, ja, da hatte ich mich dann schon informiert, beziehungsweise in der Schönklinik, da haben wir dann gleich einmal gefragt, da war ich ja dann eben auch in einem wehrfähigen Alter, also so um die 30, da denkt man ja dann schon drüber nach, will man mal Kinder haben. Ja, und dann hatte ich mich schon informiert und wusste, okay, das ist eigentlich kein Problem. Und ja, bei der Geburt dann oder in der Vorbereitung.
Genau, während der Schwangerschaft hast du irgendwas Besonderes bemerkt, sage ich jetzt mal?
Gar nicht, ich habe mich richtig gut gefühlt. Also es war ja auch alles so richtig weich und also ich habe mich echt besser denn je gefühlt, weil ich hatte auch gar nicht, sonst habe ich schon mal das Problem mit einem steifen Nacken oder so, auch durch dieses, also ich arbeite im Sitzen, dass ich einfach mal so angespannt bin und auch durch den Stress, dass sich das dann alles im Rücken sammelt. Mhm. Aber in der Schwangerschaft war alles butterweich.
Sehr cool.
Und genau. Und dann habe ich eben meine Tochter geboren und dann aber leider hat sich dann das so eingeschlichen, dass ich totale so Verspannungen bekommen habe. Und dann war wieder dieses, okay, also ich wusste sofort, ich mache ja immer was für meinen Rücken und ich muss auch die Rückbildung brav machen und habe da wirklich versucht, dann auch täglich was zu machen. Und dann ist aber auch irgendwie dieses Weiche ist dann zurückgegangen und mein Körper war dann eher mehr steifer. Und dann bin ich auf die Stoßwellentherapie gekommen. Also zusätzlich zu dem ganzen Sport und meinen Übungen, die ich mache, dass ich da irgendwie vielleicht auch nochmal einen anderen Ansatz ausprobiere. Und das hat mir tatsächlich sehr geholfen, einfach so die Verspannungen zu lösen, wo dann der Sport nicht mehr weiter wusste. Also war immer sonst immer meine Antwort für alles, ne? Also Übungen machen und Physio, aber ja, da war ich dann einfach an dem Punkt, das hilft jetzt nicht mehr, ich brauche eigentlich was anderes. Und ja, das hat mir sehr geholfen.
Hast du gewusst oder hast du eine Vermutung, woher deine Schmerzen gekommen sind?
Ja, ich habe schon gemerkt, so okay, gut, das ist jetzt nichts von der Wirbelsäule, nichts von den Knochen her, sondern das muss was Muskuläres sein, weil es war halt einfach so komplett verspannt, so wie man, ja, ich glaube, das hat auch jeder normale Mensch, dass man mal verspannt ist oder so einen steifen Nacken hat. Und da wusste ich jetzt, gut, das ist jetzt nichts mit den Stäben oder mit den Schrauben, sondern das muss was mit der Muskulatur zu tun haben. Genau, und so war es dann auch tatsächlich. Dann bin ich zum Orthopäden. Also das ist jetzt eh auch ganz brandneu bei mir, das Thema. Und der hat dann eben gesagt, gut, ich kann dir helfen jetzt mal ad hoc. Also du kriegst natürlich auch wieder dein Rezept für die Physio. Aber lass uns doch mal das ausprobieren.
Okay, also es war Vorschlag vom Orthopäden quasi mit der Stoßwellentherapie.
Ganz genau, ganz genau.
Und wie oft geht man dorthin oder wie läuft das generell ab?
Ja, er hat das mal, also es sind 5 Einheiten. Das macht auch eben der Orthopäde. Das sieht aus wie so ein Massagestab, hat aber leider mit Massage nichts zu tun.
Also schade.
Nein, genau. Es ist nicht so angenehm, aber es ist auch nicht so schlimm. Also es ist aushaltbar. Das ist so eine Sonde, aber es sieht eben aus wie so ein Massagestab. Und da fährt dann der Arzt über den Rücken oder über die Teile, die halt gerade wehtun. Und dann dringen die Stoßwellen in den Körper und setzen da eben diese Heilungsprozesse in Gang. Und dann dauert es ein bisschen, also mir hat es auch schon bei der ersten Einheit dann tatsächlich gut geholfen. Ich habe sehr gut geschlafen danach und habe da schon gemerkt, da ist jetzt was angestoßen.
Okay,
Und dann hatte ich 5 Einheiten und jetzt geht es mir sehr gut. Ich habe gar nicht mehr diese Verspannungen. Und vor allen Dingen, ich habe jetzt auch eben diese Aussicht, gut, wenn ich jetzt nochmal diese Verspannung bekomme, dann gehe ich halt wieder zum Arzt und lass mir da nochmal die Stoßwellen geben.
Genau. Und diese 5 Einheiten hattest du in welchem Zeitintervall? So einmal in der Woche oder schon?
Genau, einmal in der Woche.
Okay.
Ja. Aber ich glaube, das kann man dann mit dem Arzt auch individuell vereinbaren. Weiß jetzt nicht, ich weiß nicht, ob es das jeder Orthopäde anbietet. Ich bin ja in Wien unterwegs. Da kann man sich dann einfach informieren. Leider übernimmt es nicht die Kasse.
Das wäre meine nächste Frage gewesen.
Genau. Ja, aber das muss jeder für sich selbst entscheiden. Es ist auf jeden Fall nichts, was, glaube ich, nicht was irgendwie was Schlechtes anrichten kann. Es ist nicht verkehrt. Und ja, ich war davor, habe ich auch Massage probiert und das ist auch nicht günstig. Und das hat leider dann aber nur natürlich ganz kurz was gewirkt oder für den Tag, da habe ich mich besser gefühlt, aber dann am nächsten Tag war alles wieder beim Alten.
Verstehe.
Ja, also das ist so wirklich, hat auch eine Langzeitwirkung. Und ich kann jetzt nicht sagen, ich habe erst jetzt vor ein paar Monaten damit begonnen. Ich habe jetzt keine Langzeiterfahrung, aber jetzt so akut geht es mir sehr gut damit. Und ja, ich bin froh, dass ich das entdeckt habe.
Ja, voll spannend. Hat noch nie jemand im Podcast nämlich darüber berichtet. Ja. Also richtig, richtig cool, dass du das ansprichst. Und wann hattest du jetzt, so vom jetzigen Zeitpunkt aus gesehen, die letzte Therapie?
Das war vor 2 Wochen.
Okay,
ja.
Genau. Alles klar.
Ja.
Ja. Gut, also ich bin gespannt, was du da noch so berichtest. Es ist auf jeden Fall dann schon mal länger, als die Massage gehalten hat bei dir jetzt, weil ich jetzt rausgehört habe.
Genau. Ja. Ja. Ganz genau.
Also ich wünsche dir, ich drücke die Daumen, dass das natürlich jetzt auch noch länger so anhält.
Ja, danke schön, danke, das hoffe ich auch.
Ja, sehr cool. Ja. Ich meine, wie machst du das generell jetzt auch mit einem kleinen Kind zu Hause, mit dem Tragen und so? Das ist ja immer so eine Sache.
Ja.
So auf der Hüfte so mal sitzen haben und so. Wie handhabst du das?
Ja, das ist eine gute Frage und es ist auch auf jeden Fall eine körperliche Herausforderung, auch für mich. Ich versuche tatsächlich, dass ich sie abwechsel. Also mal links, mal rechts trage. Ich bin Rechtshänderin und man neigt natürlich, dass man dann sich so richtig schön in die rechte Seite reinhängt. Aber ja, ich weiß, okay, ich habe dieses Thema und ich versuche alles sehr ausgeglichen zu machen und sie mal links, mal rechts zu tragen. Genau, dass man da nicht eine Seite nur verstärkt belastet.
Ja, verstehe. Ja, aber so wie du, glaube ich, gesagt hast, du bist ja eh auch viel, viel sportlich unterwegs und schaust, dass du diese Rückbildezeit jetzt auch gut nützt, unter Anführungszeichen, ist ja auch immer so ein bisschen eine Chance. Ja, wenn alles weich ist, dass man das quasi wieder gut kräftigt und aufbaut.
Ja, genau. Und das ist, glaube ich, auch der Punkt, dass man die Dinge eher als Chance sieht, als Last. Also es fühlt sich natürlich Also es ist ja dann nicht der freie Wille, dass man sagt, ich mache jetzt Sport oder die Übung, weil ich es will, sondern weil ich muss. Aber trotzdem, dass man das als Chance begreift, eben, dass man was für sich tun darf. Und ne, der Körper dankt es einem dann. Also auch ein gesunder Körper gehört eben gepflegt. Und ja, wenn man so da sein Leben lang was macht, und man profitiert davon.
Ja, und viele machen das eben genau nicht. Das sind halt dann die Kandidatinnen, wo es dann halt eben so ab 40, 50 meistens so, ach, ich habe eigentlich nie was für meinen Rücken oder für generell für meinen Körper getan. Und dann beginnen die Wehwehchen. Und ich versuche das auch immer so, wie du sagst, ich sehe das als Chance und denke mir so, hey, cool, ich habe diese Lektion schon im Kindesjugendalter gelernt. Ich habe die Disziplin quasi, ja, auch dadurch gelernt. Und von dem her sehe ich das jetzt nur positiv, dass ich quasi jetzt schon verstanden habe, dass ich was tun muss. Ja,
genau.
Das ist halt immer der Vorteil dran. Also ich sehe das genauso wie du. Ich finde, man muss es eben als Chance sehen und die positiven Seiten, weil wenn man da jetzt auch so negativ rangeht und sagt, oh, und ich weiß und ich muss jetzt, weil sonst merke ich ja, dass es hier und da zwackt, und so, hey, ja, cool, aber du, dein Körper zeigt dir, dass du was tun musst. Also tu's und sieh es als Chance, ja?
Ja, genau.
Richtig absolut. Schön. Richtig schön. Ja, dann danke ich dir für die wirklich informative Podcast-Folge. Stoßwellentherapie habe ich selber noch nie probiert. Richtig cool, dass es bei dir so gut geholfen hat. Werde ich vielleicht auch, wenn ich mal akut was habe, werde ich mal vielleicht ansprechen. Interessante Sache.
Ja.
Dann vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, eben trotz deiner kleinen Tochter zu Hause.
Ja.
Und danke, dass du deine Geschichte mit uns geteilt hast.
Ja, bitte, bitte. Danke dir für das nette Gespräch.
Sehr
gerne. Wir bleiben in Kontakt.
Auf jeden Fall, berichte mir. Genau, berichte mir.
Ja.
Sehr cool.
Super.
Ciao, Carla.
Ciao.
Es freut mich, dass du heute wieder zugehört hast. Wenn du weitere Skoliose-Infos möchtest, dann schau doch gern beim Skoliose-Hilfe-Blog auf meiner Website www.skoliosehilfe.com vorbei. Dort bekommst du Tipps rund um die Skoliose, Buchempfehlungen, Neuigkeiten aus der Skoli-Community und auch Beiträge über meine Lieblingshilfsmittel, die mir den Alltag mit meiner Skoliose sehr erleichtern. Auf meiner Website findest du auch Beschreibungen zu allen Podcast-Folgen. Und du kannst sie auch ganz leicht nach Kategorien filtern und durchsuchen, sodass du wirklich alle Folgen findest, die für dich relevant und interessant sind. Und wenn du mit mir über deine individuelle Skoli-Situation sprechen magst, dann gehe einfach auf www.skoliosehilfe.com/beratung. Wähle deinen Wunschtermin und wir hören und sehen uns schon ganz bald online. Ich freue mich auf dich und ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Tschüss!